herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Servus, wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Wir machen uns es wieder schön gemütlich hier an der Bar und wir haben wieder eine sehr schöne Runde heute und haben auch wieder einen Gast. Servus und hallo zusammen, Johannes und Dominik. Hallo Jungs.
So, hallo.
Hallo, vielen Dominik.
Dank, vielen Dank, Martin. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Es freut uns, dass du die Zeit gefunden hast, hier bei uns vorbeizuschauen an der Hydrogen Bar. Willst du dich vielleicht gleich am Anfang mal selber ein bisschen vorstellen? Wie bist du in das Thema Wasserstoff reingekommen?
Sehr gerne, Johannes. Ich bin seit 2014 erst zum Thema Wasserstoff gekommen. Ich habe ursprünglich angefangen, Gießereimodellbau zu lernen, habe dann als Kind begeisterter Autofanat dann festgestellt, dass mir das ein Stück weit zu entfernt ist vom Fahrzeug direkt. Habe dann anschließend noch mein Fachabitur gemacht und dann in der Folge eine Umschulung zum Kfz-Mechatroniker. Habe dann eine ganze Zeit lang in der Werkstatt tatsächlich gearbeitet und bin dann 2011 in den Fahrzeugentwicklungsbereich gekommen, im Rahmen der Antriebsentwicklung bei BMW für Bertrand. Und habe hier in den ersten Jahren direkt an Prototypen und Versuchsfahrzeugen, Entwicklungsfahrzeugen gearbeitet im Antriebsstrangbereich, war da auf Kaltlanderprobungen, Heißlanderprobungen. Bin dann im Jahr 2014 relativ unverhofft zu dem Bereich Wasserstoff gekommen, im Ursprung das Thema Wasserstoffspeicherung, Wasserstofftank. Und seither habe ich mich kontinuierlich immer tiefer in die Thematik eingearbeitet und inzwischen eine klare Begeisterung dafür entwickelt seit vielen Jahren. Und insofern haben wir einmal das Thema rund um den Tankspeicher, sag ich mal, und aber auch das Thema rund um die Brennstoffzellen. Genau, und in diesem Rahmen habe ich jetzt Mitte 2021 nach über 10 Jahren Bertrand verlassen und meine neue Anstellung begonnen bei der Pepper Motion GmbH, ehemals oder besser bekannt wahrscheinlich noch als Etrofit, und habe hier den Wechsel auch dann vollzogen weg vom PKW Richtung Busse und LKW, da ich hier irgendwie vermutlich auch seht, hier ein sehr starkes Momentum im Moment existiert für diesen Bereich. Genau, bin hier jetzt bei der Pepper Motion GmbH zuständig als Projektleiter für den Bereich Wasserstoff.
Ja, genau, natürlich diesen Switch hin oder diese Verschiebung hin zu den Schwerlastanwendungen, den erleben wir natürlich auch und haben ja auch oft hier schon thematisiert im Podcast. Wir haben uns lose, soweit ich mich erinnern kann, kennengelernt ja noch zu deinen Zeiten, aber Bertrand, wo du ja, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, auch das ein oder andere Mal ja in Garching auch warst. Ja. Und wir sozusagen ja Nachbarn waren, auch mit meiner alten Firma seinerzeit. Und dann jetzt, ja, hast du schon beschrieben, jetzt der Wechsel zu Pepper Motion, wo wir gleich auch noch drüber sprechen wollen. Ein super interessantes Thema, eine super interessante Firma. Ja, freut mich, wie gesagt, dass du dir die Zeit genommen hast, ja auch im Podcast drüber zu reden. Wie erlebst du denn diesen Switch, den du angesprochen hast, weg vom PKW hin zu den Nutzfahrzeugen wie den Trucks und den Bussen? Hast du da vielleicht auch aus deiner Zeit bei Bertrand so ein bisschen ein weinendes Auge, dass es ein bisschen weggeht vom PKW? Oder geht es vielleicht gar nicht weg vom PKW, sondern diese Nutzfahrzeugschiene ist aus deiner Sicht nur zusätzlich hinzugekommen, sozusagen?
Nee, denke mal, also ganz kurz noch ergänzend würde ich noch sagen, ich habe natürlich zu dem Zeitpunkt, als ich in der Fahrzeugentwicklung begonnen habe, parallel ein Maschinenbaustudium gestartet und dann auch abgeschlossen, das nochmal als Ergänzung. Aber ich sehe den Punkt, den Wechsel weg vom Pkw zum Lkw, zu Nutzfahrzeugen, allgemeinen Bussen, als, nennen wir es mal vielleicht ein Stück weit Zugpferd. Ich sage mal, im Pkw-Bereich haben wir einen relativ guten Standard bereits etabliert. Wir haben eine relativ gute Infrastruktur. Es ist relativ gesetzt eigentlich, dass wir da von 700 Bar Druckgas sprechen. Das heißt, in diesem Bereich sind die Rahmenbedingungen im Moment relativ gut abgesteckt, meines Erachtens nach, aus meiner Perspektive. Was jetzt im Nutzfahrzeugbereich noch wesentlich offener ist, da gibt es noch wesentlich mehr Punkte, die noch zu definieren sind. Und ich sehe aber auch, dass hier in dieser Sparte einfach ein deutlich höherer Bedarf da ist und insofern auch ein klarer Nutzen dann letztendlich auch für andere Applikationen an der Stelle. Und das ist das der Bereich, der im Moment natürlich stark pusht. Vielleicht ein kleiner Schwank. Man sieht ja auch, dass zum Beispiel Mercedes mit dem GLC F-Cell, die gesagt haben, okay, sie steigen aus dem Pkw-Bereich jetzt vorerst mal aus und konzentrieren sich auf den Lkw-Bereich, haben mit Cilentric das Joint Venture mit Volvo gegründet und pushen hier an der Stelle, entwickeln die Technologie weiter. Und sobald es dann quasi im Pkw-Bereich Mercedes den Business Case sieht, können sie dann diese Technologie dann ein Stück weit natürlich runterskalieren.
Wieder aus dem Hut zaubern sozusagen.
Ja, genau. Das ist halt eine Möglichkeit, die sie im Konzern haben, von denen sie Gebrauch machen, was auch Sinn macht, denke ich. Genau, und insofern sehe ich dem nicht direkt mit einem weinenden Auge hinterher. Es war schon sehr schöne Zeit, ich habe viel erlebt. Also, aber es ist wichtig, also diesen Bereich jetzt als nächstes wirklich forciert in Angriff zu nehmen, da hier der Impact auch deutlich größer sein wird. Ob ich jetzt halt einen Bus besetzt mit 40 Personen betreibe oder ein Pkw, in dem im Durchschnitt etwas mehr als eine Person vielleicht drin sitzt, da haben wir relativ schnell die Skaleneffekte mal veranschaulicht.
Ja. Mhm. Du hast gemeint, dass bei dem Nutzfahrzeug sehr viel mehr offene Punkte bestehen als beim Pkw. Was mir natürlich kommt, ist wahrscheinlich da das Druckniveau, flüssiger versus gasförmiger Wasserstoff. Gibt es da noch andere Sachen, die, wo du sagst, da gibt es ein Ringen quasi zwischen den Meinungen, zwischen den fast schon Glaubenssätzen, die dann sich auswirken werden auf die zukünftige Technologie vielleicht?
Ich denke, da gibt es viele verschiedene Ansätze und Meinungsgrundsätze, Überzeugungen, die da verfolgt werden. Wie du schon gesagt hast, ist die Frage, ob es tiefkalt flüssig gespeichert wird, ob es gasförmig gespeichert wird, ob 350 Bar oder 700 Bar oder mixt das Ganze, dass man Cryo-Compress quasi verwendet. Also da gibt es bisher noch keine einheitliche Route, die man da verfolgen kann. Bei dem gasförmigen Thema kommt halt mit dazu, okay, ich habe die bisherige Infrastruktur ist ja dafür ausgelegt, dass beispielsweise ein Pkw im Schnitt vielleicht 5 bis 6 Kilo Wasserstoff transportiert. Wenn wir im Bus- oder Lkw-Bereich sind, dann reden wir über Kapazitäten zwischen 30 und 80 Kilo ungefähr. Das heißt, hier gibt es neue Herausforderungen, was das Thema Massenstrom anbelangt, was das Thema Gefühlzeiten anbelangt, Temperaturen anbelangt. Parallel kommen noch Themen rund um die Kommunikation zwischen Tankstelle und Fahrzeug hinzu, also ob das jetzt quasi wie bisher im Pkw eine relatives einmal initial via Infrarot eine Basisinformation einmal abgesetzt wird und darauf das Protokoll quasi die Rampe definiert. oder ob künftig ein Live-Austausch zwischen Tankstelle und Fahrzeug stattfindet. Das heißt, hier sind noch sehr viele Details, die hier noch mit zu klären sind. Das Ganze ist dann zudem jetzt seit nächstes Jahr auch mit überlagert davon, dass ich zum Beispiel Richtung Tank die EC79 und die N134 die Klinke in die Hand geben, wo natürlich noch gewisse Grauzonen zu definieren sind, zu klären sind. Und deshalb ist aus meiner Sicht heute in Richtung Commercial Vehicles mehr Themen im Detail zu klären, als es auf PKW-Seite der Fall ist.
Vielleicht für die Hörer nur so der Hinweis, du hast jetzt ja eine ganze Menge von Themen angesprochen. Zu dieser Betankungsproblematik oder dieser Fragestellung der Betankung Schwerlastfahrzeuge haben wir vor einigen Monaten, ich glaube, das war im Sommer, Johannes, mit dem André Kaufung ja gesprochen von INOS, mit seinem Heavy-Projekt, das sich genau ja dieses Problem so ein bisschen vornehmen will und da sozusagen einen Weg erarbeiten möchte in diese Richtung. Und als zweites hast du diese Richtlinie erwähnt, die EC79 2009 und die UNECE R134. Und da verweise ich nochmal auf die Folge, die wir mit dem Andi Schäffler jetzt vor kurzem aufgenommen haben, wo wir ja genau auch diese Fragestellung thematisiert haben. Und es ist sogar so, wir haben die Folge nicht nur aufgenommen, Johannes, sondern wir haben sie sogar auch veröffentlicht. Also man kann sich das sogar auch anhören, wenn man möchte. Also
Ja,
uns jetzt
das
natürlich
ist
interessiert,
möglich.
also uns natürlich jetzt interessiert und was natürlich auch die Hörer interessiert, inwieweit oder wo genau auch bist du da beteiligt, Dominik? Du hast vorhin erwähnt, die Firma Etrofit, die wahrscheinlich vielen von den Hörern ein Begriff ist, weil die ja schon eine, ja, sagen wir mal, ja, eine gewisse Bekanntheit jetzt schon hat über die Jahre auch auf dem Sektor Batteriefahrzeuge. Und jetzt aber, ja, heißt diese Firma jetzt plötzlich nicht mehr Etrofit, sondern anders. Vielleicht kannst du da mal so die Hintergründe erklären. Was macht ihr und was sind dann auch die Gründe, warum Etrofit jetzt nicht mehr Etrofit heißt?
Genau, vielleicht ganz kurz. Die Etrofit hat sich einen Namen gemacht, ist bekannt dafür, dass wir Fahrzeuge, die ursprünglich mit Diesel betrieben sind, elektrifizieren. Also im Speziell also das Initialprojekt ist ein Bus an der Stelle. Hierbei wird der komplette verbrennungsmotorischer Antriebsstrang entfernt, durch einen elektrischen Antriebsstrang ersetzt. Klingt einfach, hat aber natürlich einige Schnittstellenthemen, die zu klären sind. Beispielsweise kommt als Antriebsachse Module von ZF zum Tragen. Das heißt, der Qualitätsanspruch ist auch hier klar, eine OEM-Qualitätsanspruch zu erfüllen. Das soll keine Bastel-Nachwuchslösung sein, quasi, sondern ist tatsächlich eine hochqualitative Variante in Erstausrüsterqualität und daher auch die verwendeten Komponenten entsprechend. Dafür ist Etrofit bekannt gewesen bisher schon, dass dieses Antriebskit, das elektrifizierte Antriebskit, wird auch als Produktname so weiter bestehen, als Etrofit-Kit. Genau, und im August sind wir umbenannt worden in Pepper Motion, was auch einerseits den Hintergrund hat, dass wir hier deutlich dem internationalen Wirken zu Schulde tragen. Und des Weiteren ist diese Etrofit ist natürlich auch ein Stück weit ist ein Wortspiel aus Retrofit und Elektrifizierung an der Stelle. Und um für die nächsten Jahre, Jahrzehnte nicht immer, nicht auf das Retrofit beschränkt zu bleiben, ist das auch des Weiteren ein notwendiger Schritt, den Namen anzupassen. Mhm. Und in diesem Kontext sind wir nun seit August, wie gesagt, als Peppermotion aktiv, vertreiben den elektrischen Antriebskit als Etrofit-Kit weiter und haben diesen auch beispielsweise in den Mercedes-Benz Actros schon zum Einsatz gebracht. Das heißt, wir haben nicht nur diverse Busse bereits elektrifiziert, sondern auch LKWs im Rahmen und haben die nächsten Themen vor der Brust.
Ist super interessant, gerade weil natürlich oft dieser Vorwurf natürlich kommt, wenn der reiche Westen sich die Elektrobusse kauft, dann wandern natürlich die alten Dieselbusse nicht auf den Schrott, sondern werden meist noch weiter betrieben, irgendwo dann in Osteuropa, in Afrika, auch immer. Da kann man natürlich mit so Umrüstsätzen diesem Argument den Wind komplett aus den Segeln nehmen. Deswegen finde ich das super faszinierend. Passiert es dann auch mit Wasserstoffantrieben oder ist es im Moment wirklich dann auf Batterieantriebe beschränkt?
Im Moment ist das Thema tatsächlich bei der Batterie. Hier ist vielleicht noch mit dazu zu sagen, dass natürlich jeder Bus, der umgerüstet werden kann, nicht neu produziert werden muss und das allein schon für den CO2-Footprint schon eine sehr große Einflussgröße ist, nachdem die Busse, wenn die aussortiert werden, in Anführungsstrichen in der Regel noch bei weitem nicht ihr Lebensende erreicht haben. Aber genau, um darauf zurückzukommen, das Thema Wasserstoff soll hier auch Einfluss finden. Und genau für diesen Bereich bin ich jetzt auch mit an Bord. Mhm. Das ist der nächste Schritt, an dem ich sehr intensiv arbeite mit diversen Unterstützern. Und da wird in den nächsten Jahren noch sehr viel passieren.
Mhm. Kannst du vielleicht kurz, dass man sich vielleicht vorstellen kann, beschreiben, wie läuft so ein Umbau ab? Was wird da alles rausgebaut und wie weit wird dieses Fahrzeug auch zerlegt? Funktioniert das also so ein bisschen als, minimalinvasive Operation? Oder geht es da wirklich ins Eingemachte und es wird quasi alles zerlegt? Wie läuft sowas ab?
Das ist letztendlich auch ein Stück weit der Anforderung des Kunden mitgeschuldet und des Basisfahrzeugs geschuldet, je nachdem, wie stark die Eingriffe sein müssen, die jetzt zum beispielsweise im Bereich Retrofitting schon mal erforderlich sind. Also wenn sich beispielsweise ist es auch möglich, dass man sagt, dass natürlich dementsprechend die zum Beispiel die Sitze neue Bezüge bekommen, dass die komplette Innenausstattung nochmal aufgefrischt wird. Und insofern kann es sein, dass wir wirklich von einem komplett nackten Gerippe reden. Oder wir haben schon eine richtig gute Basis, so dass wir tatsächlich bloß die elementaren Komponenten austauschen müssen. Mhm. Was natürlich einerseits der Antriebsstrang an sich ist und auf der anderen Seite aber auch Peripheriekomponenten wie Klimaanlage und Zuheizer sind auch Schritte erforderlich, die ich aber jetzt im Detail nicht ausführen kann.
Mhm. Kann man da jeden Bus, jeden LKW dann umrüsten oder? Ich denke mir, da ist wahrscheinlich jeder ist irgendwie anders designt, dass man sich dann der Komplexität wegen auf gewisse Baureihen, gewisse Hersteller beschränken muss. Wie ist da die oder wie sehen da die Möglichkeiten deiner Meinung nach aus?
Nee, da hast du vollkommen recht, Johannes. Da gibt es natürlich eine klare Differenz zwischen den einzelnen Herstellern und den einzelnen Modellen. Wir haben derzeit im Fokus einen Daimler Citaro, der auch das meist verbreitete Derivat ist. und konzentrieren uns in der Leitthema erstmal darauf. Natürlich haben wir auch noch einen Blick rechts und links auf die auf alternative Fahrzeuge und Gruppen. Diese stehen aber im Moment nicht im Fokus, wie gesagt.
Wo wir jetzt beim Klima schon waren, diese ECE R137 und so weiter, da muss ja wieder dieser Bus zugelassen
134,
werden.
134, Johannes, um
oder
Gottes Willen.
134, oje. Da merkt man, dass ich nicht aus dem Wasserstoffthema komme. Ich beuge mein Haupt in Demut.
Nach all den Jahren, die wir jetzt den Podcast machen, Johannes. Sagst du
immer noch 137? Das ist ja jetzt erst knapp über ein Jahr.
Also. Ja, schon eineinhalb Jahre. Ja,
fast. Ja. Ich schreibe es mir groß an die Wand hier.
Ja, zu Hause. Ja, bitte, bitte.
Gut, aber worauf ich eigentlich raus wollte, Martin, um jetzt wieder ein bisschen einzubremsen, diese Fahrzeuge, die umgerüstet werden, müssen die dann einer komplett neuen Zulassung durchlaufen? Oder kann ich da sagen, ja gut, das war ein Citaro, der war schon auf der Straße, da tausche ich jetzt den Motor aus, mache einen Elektromotor rein und dann kann ich den im Prinzip mir nichts auf die Straße wieder schicken. Also ist da sehr viel Aufwand damit verbunden? Oder ist der Aufwand hauptsächlich in der Technik versteckt?
Nee, an der Stelle gibt es schon noch einige Erweiterungen, die da dazu mit zugelassen werden müssen, die abgenommen werden müssen. Aber was hier die Tiefe, die Detailtiefe anbelangt, das ist nicht mein Steckenpferd an der Stelle. Das liegt bei anderen Kollegen im Bereich Produktmanagement beispielsweise, die hier deutlich weitere Auskünfte geben können.
Mhm. Aber im Prinzip, da muss auf jeden Fall was passieren. Es ist nicht so, dass jetzt Martin das ja in unserem Interview mit dem Andi Schäffler gesagt hat, Hinz und Kunz sich ein Citaro kaufen können und dann einfach den umrüsten.
Ja, sondern, genau.
Okay.
Mhm. Mhm. Okay, ja, das tatsächlich ist meine nächste Frage gewesen. kann wirklich jetzt jeder Handwerker oder sowas in Zukunft sagen, ja Mensch, ich habe da einen Lieferwagen, vielleicht ein Caddy oder vielleicht ein Movano oder was weiß ich, sowas in der Kategorie. Und ja, ich habe da jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich da immer mit Diesel rumfahre jeden Tag. Und Mensch, ich kaufe mir so ein Umrüstset und mal Freitagabend und übers Wochenende, wenn ich mal Zeit habe, dann baue ich das ein und dann passt das alles. Ist sowas in eurem Scope oder wäre sowas vorstellbar überhaupt, dass es so mal laufen könnte in Zukunft?
Grundsätzlich gibt es dafür, denke ich, tatsächlich auch Unternehmen, die sich auf sowas spezialisieren. Wir haben tatsächlich das Thema größere Stückzahlen im Blick und nicht die Einzelumbauten, die eigentlich jeweils dann in Anführungsstrichen Prototypenstadium hätten. Insofern ist das auf jeden Fall nicht unser Zielgebiet. Mhm. Aber ja, es gibt tatsächlich, wenn man rechts und links schaut, einige Unternehmen oder auch Leute, die das für sich selber machen. Also da kann man jede Menge Informationen dazu finden, wenn man da mal das Internet bemüht, wenn man sich durch Google und YouTube und so einmal durcharbeitet, ein Stück weit darauf hin. Da findet man viele Beispiele dafür. Mhm. Aber unser Thema ist das an der Stelle nicht.
Sehr interessant. Die Zeit geht aber schon wieder oder schreitet fort. Wir würden dann einfach nächste Woche nochmal weitersprechen. Ich glaube, wir haben noch einige Punkte auf unserer Liste und die jetzt auch aufgekommen sind, die wir dann, wo wir noch weiter ins Detail gehen können. Vielen Dank dir erstmal für deine Zeit,
Dominik. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Und an die Hörer wie immer noch der Hinweis, schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de, und tretet auch wie immer sehr gerne, so der Aufruf, tretet doch mit uns in Kontakt, schickt uns Feedback, oder auch wenn ihr Fragen an den Dominik habt, dann schreibt uns gerne entweder übers Kontaktformular, das auf der Webseite zu finden ist, oder über die E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de.
Genau, und noch ergänzend, wenn wer Interesse hat, mehr über PepperMotion herauszufinden, ist herzlich eingeladen, unsere Homepage unter peppermotion.com zu besuchen.
Super.
Ja, genau. Schaut vorbei auf den beiden Homepages und wir hören uns nächste Woche wieder.
Macht's gut. Bis dahin. Eine schöne Woche. Servus.
Ciao. Servus.